WDR 5. Alles in Butter. Das Magazin fürs Genießen. Mit Uwe Schulz und Helmut Grote.
Hat schon so ein bisschen was von Kehr aus. Hallo, Herr Grote.
Ja, es geht dem Ende des Jahres entgegen. Aber ich finde, die Art, wie das dann geht, auch kulinarisch oder auch, jetzt habe ich gesagt, wo es ja ein bisschen wärmer in den Wohnungen ist, aber weiß man ja in diesem Jahr nicht. Aber hat ja auch was Gemütliches, dem Ende des Jahres entgegenzusteuern.
Wir blättern im Grunde im Album dieses Jahres mit Alles in Butter. Es hatte sehr viele verschiedene Phasen. Irgendwie gefühlt weit entfernt die Zeit, in der wir uns Sorgen machen mussten, dass noch mehr Gastronomie unter die Räder kommen könnte, weil die Pandemie einfach nicht enden wollte. Und immer wieder die schönen Aufbrüche von Herrn Grote in alle Himmelsrichtungen, sogar transatlantisch. Aber die größten Abenteuer haben natürlich wie immer Nordrhein-Westfalen auf ihn gewartet. Jeder kann in den bolivianischen Regenwald fahren und sich die Kakaopflanzen angucken, aber versuchen Sie mal in Paderborn lustige Hühner zu finden.
Was wir ja, finde ich, geschafft haben. Auch die Paderborner Pilgerlinse haben wir hier vorgestellt und heute gehen wir wieder nach Wien.
Er kommt nicht davon los.
Nein.
Sie sind, geben Sie es zu, wenn Sie irgendwann mal hier den, kann ich sagen, den Löffel abgeben? Sei es drum. Sie würden
glatt. Das kommt drauf an, wie Sie das meinen.
Also ob der nur kulinarisch. Sie würden glatt nach Wien ziehen, oder? Wenn es da nicht so teuer wäre.
Ja, ich muss gestehen, seitdem ich war lange Zeit nicht mehr in Wien, aber dieses Jahr, und wir haben ja schon mehrfach aus Wien berichtet, sowohl was die Produkte angeht, was die Art zu kochen angeht, was die Restaurants angeht, also sowohl die traditionelle Küche, Wiener Küche, und aber auch die moderne. Und was immer wieder in Wien so schön ist, ist diese unschlagbare Gemütlichkeit.
Ja, die Kaffeehäuser haben Sie hier gefeiert.
und die Qualität, auch die Servicequalität, und dass diese Stadt, die, und ich bin nicht besonders musikalisch, ich höre gerne Musik, aber ich selber bin gar nicht so musikalisch. Aber wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, man schwingt ab einem bestimmten Zeitpunkt, wahrscheinlich dann auf der klassischen Musik eher als auf der modernen, und das ist, die Stadt hat von allem viel.
Und jetzt kommt das Besondere, nämlich sowohl das Wiener Schnitzel wie auch die Kaffeehauskultur. Aber, und das musste jetzt einfach noch in diesem Jahr zur Sprache kommen, sagt Herr Grote, und ich bin sofort dafür offen. Es heißt ja neudeutsch Crossover, aber in Wien etwas zu finden, sagen Sie selbst, ich kann es nicht mir zusammen denken, Sie werden uns da reinführen.
Also es geht ja um diese Jahreszeit eben auch dazu, wie bei uns eigentlich immer, aber in dieser Jahreszeit besonders schöne Geschichten zu erzählen und überraschende Geschichten zu erzählen. Und dass ich in Wien, dass es inzwischen einige sehr, sehr renommierte japanische Dirigenten gibt, die auch, sagen wir, die europäischen Klassiker dann dirigieren, das kennt man ja auch, wenn man jetzt nicht so ganz vom Fach ist. Dass aber in Wien plötzlich ein japanischer Musiker und Dirigent ein japanisches Restaurant aufmacht mit dem Anspruch, dass es die österreichische oder wienerische Tisch- und Esskultur gleichzeitig mitbedienen soll. Da war ich hin und her gerissen, muss ich gestehen, als ich in der Vorbereitung war. Das ist ja so, man geht hin und denkt, ich bin jetzt in Wien, da gibt's so viele tolle Sachen essen zu gehen, muss ich das riskieren?
Ja.
Dann gehe ich doch, ich könnte doch auch richtig österreichisch essen gehen und oder wienerisch, und ich könnte doch auch richtig japanisch essen gehen.
Aber dann haben Sie Joji, wie heißt der? Joji Hattori, oder?
Joji Hattori.
Kennengelernt und gedacht, ich komme nicht dran vorbei.
Weil ich diese Variante, dass ein Musiker, ein klassischer Musiker sowas macht, man vergleicht ja immer mal wieder, was ich nie ganz so gelungen finde, ein Menü mit einem großen Konzert, also das ist mir ein bisschen weit hergeholt. Von der Struktur her kann man das denken. Weil wenn man Gewürze, Produkte, Zutaten nimmt und ein Rezept, dann haben sie vom ganz weit hergeholt. Jetzt haben sie vom Sinn her schon das, was eine Sinfonie oder was ein Musikstück auch macht. Einer dirigiert, die anderen spielen. Und so schöner die zusammenspielen, desto ausgewogener ist hinterher das Klangbild. Aber es ist auch schön, wenn die Pauke ab und zu mal haut oder wenn das Klavier reinfließt. Und insofern habe ich mich auch selber immer mal gefragt, ob Musiker zum Beispiel, wenn sie kochen, mit einem Gericht anders umgehen würden. Und dann war ich doch zu neugierig geworden, dass ein japanischer Musiker und Dirigent
das selbst ausprobiert.
Was der macht, wenn der ein solches Restaurant aufmacht.
Und jetzt können Sie denken, das ist Shikimiki? Nee, es ist Shiki.
Es ist Shiki und es heißt so. Und Joji Hattori hatte mir auch erklärt, warum das Shiki heißt.
Das Wort Shiki, das japanische Wort, heißt vier Jahreszeiten. Das spricht dort zwei Zeichen. Shi ist vier und Ki sind die Gezeiten. Aber ich habe ein Wortspiel eigentlich gemacht aus dieser Wahl, weil nämlich Shikisuru dirigieren heißt oder Shikisha ist der Dirigent. Also Shiki ist der Wortstamm des Wortes dirigieren. Und da ich ein Dirigent bin und habe ich das ein bisschen kombiniert. Beide Aspekte sind in diesem Namen versteckt.
Und ganz nebenbei ein Klischee zertrümmert. Ich glaube, Leute, die viel in Düsseldorf unterwegs sind, kennen eigentlich kaum jemanden mit japanischer, migrantischer Geschichte, der nicht noch einen leichten Akzent hätte. Hier ist nur Schmäh zu hören.
Also manchmal denkt man, wenn man vor ihm steht, dann denkt man manchmal, man würde so eine japanische Intonation mithören. Also er lebt schon lange in Wien. Dahin gekommen ist er, weil seine Mutter in Wien auch Musik studiert hat und sich dann, wundert mich überhaupt nicht, in die Stadt verliebt hat. Mhm. Und als der Vater dann pensioniert wurde, dann sind sie zusammen von Tokio nach Wien gezogen und er ist hier aufgewachsen, also in Wien, hat aber natürlich noch viel Verbindung nach Tokio, kennt sich natürlich auch blendend aus, was japanische Küche und Tischsitten angeht, kocht auch selber. Und trotzdem wollte ich natürlich von ihm wissen, warum ein japanischer Musiker in Wien ein solches Lokal aufmacht.
Also ich habe eigentlich ein Dreiviertel meines Lebens als Musiker, als klassischer Musiker verbracht. Zuerst als Geiger, als Geigensolist und dann später als Dirigent. Aber eigentlich habe ich ab Anfang 40 nachgedacht über eine Tatsache, die mich immer gestört hat, dass in der klassischen Musik ich meine japanische Seite oder alles Wissen, was ich über Japan habe, überhaupt nicht einbringen kann. Ja, ich habe sogar an der Wiener Staatsoper einmal dirigieren dürfen und wenn ich jetzt aber Mozart dirigiere in Wien und den Musikern sage, weil ich Japaner bin, möchte ich das ein bisschen asiatischer oder so, das geht einfach nicht. Das ist so verankert, die klassische Musik in der europäischen Kultur. Und ich wollte etwas in meinem Leben machen, also noch zusätzlich, wo ich also meine japanische Seite besser einbringen kann und wo das sogar ein Vorteil sein würde. Aber es ging auch immer um die Kombination, also meines Wissens über Europa und Japan. Und da habe ich mich entschlossen, also gerade weil auf hohem Niveau die japanische Gastronomie in Wien gefehlt hat, also ein wirklich Top-End japanisches Restaurant zu gründen, in Verbindung mit europäischer Service- und Tischkultur.
2015 hat er damit begonnen, Joji Hattori. Und wenn Sie jetzt fragen, ist es so eher Fine Dining oder eher Brasserie, dann heißt die Antwort ja. Wir sind in Wien in einem der besten, wie Herr Gothe findet, japanischen Restaurants, vielleicht sogar in Mittelwesteuropa. Joji Hattori hätte es nicht nötig gehabt, aufzuhören mit seiner Musikkarriere. Er hat wirklich großes Talent, hat zum Beispiel auch namhafte Preise gewonnen als Violinist, hat trotzdem gesagt, nee, ich möchte die Erfahrungen, ein Ensemble auch irgendwann zu leiten, überführen in meinen Service und meinen Küchenalltag. Und deshalb musste Herr Gothe einfach hin. Und ich habe ja gerade schon diesen kleinen Cliffhanger eingebaut. Ist das jetzt eher richtig teuer oder ist das vielleicht auch für ein gepflegtes Wochenende erschwinglich? Ich finde, 5 Gänge in der Brasserie für 98 Euro klingt erstmal, ja, könnte ich mir überlegen. Und dann gibt's eine Fine-Dining-Abteilung. Wir können das später ja nochmal vertiefen. Da lande ich bei einem immerhin 9-Gang-Menü. Bei 185 Euro, das ist dann wirklich schon sehr gehobene Küche.
Ja, es sind gehobene Preise und wenn man sich ein bisschen auskennt mit der japanischen Küche, dann sind die durchweg, auch wenn wir hier in Düsseldorf sind, die durchweg etwas höheren Preise bei dem, was geboten wird, durchaus auch im Preis-Leistungs-Verhältnis gerechtfertigt. Wenn man sieht, welche Sorgfalt angewendet wird, also wenn das auch eingelöst wird, es gibt auch jetzt inzwischen, sagen wir mal, bei der etwas inflationären Entwicklung von Sushi, Imbissen, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt und trotzdem sind sie im Verhältnis immer relativ teuer, aber hier, ich habe in beiden gegessen Und da würde ich sagen, da habe ich kein Problem, wenn ich so viel Geld ausgeben will, dass sie es mir auch von mir nehmen, weil die Qualität sowohl der eingesetzten Produkte, die Sorgfalt und dann auch noch die wirklich die Service- und Tischkultur, das muss man, da kommen wir gleich nochmal genauer drauf. Es ist einfach in beiden Lokalen unfassbar angenehm und schön hinzugehen und das Essen ist absolut erste Klasse, im Fine Dining auch mit einem Stern Michelin ausgezeichnet.
Die entscheidende Frage bleibt ja von Anfang an, immer wenn du versuchst, zwei verschiedene Esskulturen miteinander zu verweben, klappt das überhaupt? Also er hat Glück, Wien ist nun wirklich eine Stadt, das haben Sie mehrfach vermittelt, die ist offen, auch für Dinge, die ihr Geld wert sind, aber wir reden jetzt wirklich über zwei völlig verschiedene Traditionen, die er versucht zu vermählen.
Sehr, sehr anders. Aber was die meisten Europäer gar nicht wissen, ist, dass die meisten Japaner und vor allem in Großstädten wie Tokio, und ich bin in Tokio geboren, sehr oft westlich auch essen. Also es ist nicht so, dass die Japaner zu 90% japanisch, also gerade in Haushalten werden sehr oft Gerichte gekocht, die eher westlich ausschauen. Und in jedem Haushalt in Japan findet man natürlich auch westliches Besteck. Und wenn eine japanische Mama Steak kocht, ja, dann wird natürlich geschnitten, also mit dem Messer am Tisch. Nur in der traditionellen japanischen Küche durfte man kein Messer am Tisch haben. Und deshalb in der traditionellen japanischen Küche, wenn ein Fleischstück serviert wird, schon in der Küche vorgeschnitten.
Wir werden später noch in einem Buch blättern. Sie können aber auch im Netz gucken, wie es da im Shiki genau aussieht. Ist jetzt nicht Reispapier und ganze Bambusstämme und solche Klischees, sondern es ist Design.
Es ist sehr feine Küche und bei der japanischen Küche, die ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, für uns schon ein Buch mit sieben Siegeln ist. Also ist ja auch nicht so, als ob die Japaner so offensiv uns daran beteiligen würden, uns in die Geheimnisse einzuweihen. Und bei Joji Hattori ist es ein bisschen anders.
Sie sind jetzt bei der Küche. Ich war bei der Oberfläche. Die ist schon mal nicht so klischeemäßig japanisch. Aber Sie wollten gerade sagen, wie er es kulinarisch interpretiert.
Ich wollte genau auf den. Ja, und dann ich wollte die und die Teller sehen natürlich auch wunderschön aus. Und dann ist es kein Wunder, und da wollte ich gerade die Kurve kriegen, dass die Lokale, wenn ein Japaner darauf Einfluss hat, dass die auch stilistisch anders gemacht sind, als wir die kennen. Manchmal finde ich etwas kühl. Also die sind ja wirklich sehr reduziert, sehr sachlich. Und auch da hat es Hattori in Wien gekriegt, in beiden, in der Brasserie und im Fine Dining, das so, dass es speziell die Brasserie wirkt sehr japanisch und trotzdem wirkt es warm, weil mit viel Holz gearbeitet wird. Das Fine Dining ist ein kleinerer Raum, eher dunkel. Da sind dann auch künstliche Zweige drin, so was man von japanischen Ikebana auch kennt. Und es ist alles natürlich Absicht.
Also das sollte ein Raum werden, der in die Stadt passt. Also eigentlich, als ich angefangen habe, also an meinem japanischen Restaurant, an der Gründung zu arbeiten, haben meine Freunde in Wien mal gefragt, Joji, woher möchtest du die japanischen Kellner und Kellnerinnen finden? Und ich habe gesagt, ich brauche keine. Und die haben gesagt, das gibt's ja nicht, du brauchst ja japanische Kellner, wenn du japanisches Restaurant aufmachst. Und ich habe gesagt, wenn Herr Robuchon eine Filiale in Tokio aufmacht, ja, dann gibt es nur japanische Kellner, die aber wirklich gut ausgebildet sind in der Servicekultur. Und eine Servicekultur gehört eigentlich zum Publikum dazu und nicht zur Küche. Also wenn ich einen Japaner in Wien finden kann, der sozusagen perfekt Deutsch spricht, sehr gut Englisch spricht und in einer europäischen Hotelfachschule gelernt hat, dann würde ich ihn sofort nehmen, aber solche habe ich nicht gefunden. Und dann haben die Leute gesagt, das stimmt eigentlich. Und gerade durch diese Strategie habe ich geschafft, die japanische Küche auch wirklich gesellschaftsfähig zu machen. Und unter anderem habe ich auch immer Besteck am Tisch liegen, also westliches Besteck und Stäbchen. Und der Gast kann sich selber aussuchen, womit er essen möchte. Also bei mir ist tatsächlich wirklich die Servicekultur fast zu 100% österreichisch. Und damit sich die Kunden wohlfühlen und auch ein bisschen Schmäh und so, das gehört dazu. Bei mir ist wirklich ausschließlich das Essen japanisch.
Das heißt, in der Küche stehen dann lauter japanische Spitzenkräfte, oder?
Ja, nicht mal das. Also das setzt sich ja interessant weiter fort. Noch einen Nebensatz dazu. Er erreicht das auch wirklich. Also bei mir habe ich das auch festgestellt. Und man sieht es auch an den anderen europäischen Gästen, dass da ein Wohlfühlcharakter drin ist, den man sonst auch so mal von einem Wiener Gasthaus kennt. Und auf Ihre Frage, nicht mal in der Küche stehen viele japanische Köche, sondern nur zwei und die anderen sind Österreicher.
Tatsache ist, dass die meisten japanischen Meisterköche nicht willens sind, Japan zu verlassen. Und das ist ganz, ganz anders. Die Top-Franzosen oder auch europäische Köche, also wenn die mal eingeladen werden, zumindest ein paar Jahre in Amerika oder in China zu kochen oder in Japan, fühlen sich die meisten geehrt und gehen gerne raus, wenn sozusagen die Bedingungen stimmen. Aber bei den Japanern, vor allem in dieser Branche, ist es wirklich anders. Und auch die meisten japanischen Köche können keine Fremdsprachen, überhaupt nicht. Und viele würden dann sagen, okay, also wenn ich ein ganzes Team von mit 12 Köchen mitnehmen darf, dann vielleicht. Ja. Das ist natürlich unrealistisch, also aus Kostengründen. Und es ist tatsächlich so, ich möchte zwar niemanden beleidigen, aber dass sehr viele japanische Köche, die im Ausland tätig sind, leider nicht die gleiche Qualifikation besitzen, wie die in Japan arbeiten. Und da habe ich gedacht, lieber nehme ich also sozusagen die wirklich top qualifizierten Sterneköche der europäischen Küche, die sich aber interessieren in japanische Küche. Und wenn sie sich hineinsteigern, dann könnte man vielleicht qualitativ sogar Hochwertigeres herstellen.
Er will niemanden beleidigen und wir können auch eine ganze Reihe von japanischen Küchen aufzählen, in denen wirklich tolle Leute arbeiten mit dieser Geschichte. Wir haben jetzt über Musik immer nur gesprochen wie in einer Metapher, also dass er nun weiß, wie man ein Ensemble zusammenstellt und wie wichtig es ist, die Menschen zu erreichen. Ich frage mich schon, wenn wir so viel über Design reden jetzt auch, wie ist das Klangdesign in so einem Haus?
Ich bin ja ein absoluter Gegner von Musik beim Essen. Also ich finde auch immer wieder, ich frage manchmal auch die Restaurantleiter und so, ich sage, warum habt ihr hier Musik? Und dann sagt er ja, stört doch nicht. Also wenn ich dann sage, es stört doch nicht, dann kann man es ja auch lassen eigentlich. Also ich verstehe das nicht, weil selbst wenn man sich mal im Lokal nichts mehr zu sagen haben sollte, dann glaube ich nicht, dass die Musik über diese Problematik hinweg hilft. Und natürlich ist es interessant, wenn ein Musiker sowas macht. Ich habe erst im Nachhinein, als er mir das gesagt hat, habe ich erst im Nachhinein wahrgenommen, dass tatsächlich in der Brasserie und auch im Fine Dining Musik gespielt wird. Aber ich habe es nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Also
und klassische Musik an der Stelle, an der Sie nicht erwartet hätten.
Jawohl.
Gut, ich bin Musiker und ich bin Dirigent und als Dirigent, vor allem von Opernproduktionen, habe ich gelernt, wie man ein Team leitet, die ganz verschiedene Sachen machen. Nicht? Also bei einer Oper gibt es eben die Sänger, die fallen am meisten auf, aber alles, was hinter der Bühne passiert und auch Orchester, Chor, also jedes Team hat eine ganz andere Mentalität und auch eine Sichtweise auf das Ganze. Und es ist die Aufgabe eines Dirigenten oder eines Regisseurs sozusagen, das Ganze zusammenzubringen. Also ich glaube, dass diese Erfahrung als Dirigent sehr viel genützt haben in meiner Arbeit mit meinem Restaurant. Aber inhaltlich glaube ich nicht, dass da ein großer Zusammenhang besteht. Und das andere, was manche sehr lustig empfinden, ist also in meinem Restaurant läuft klassische Musik und zwar meine eigenen CDs nur in den Toiletten. Warum? Weil meiner Meinung nach die klassische Musik als Background-Musik überhaupt nicht geeignet ist. Weil je höher die Qualität, desto mehr möchte man zuhören. Und wenn man jetzt aber mit Freunden im Gespräch ist und dann kommt irgendwas Wunderbares als Hintergrundmusik, dann ist man eigentlich gestört im Gespräch. Die Toiletten, die heißen in Österreich das stille Örtchen. Also die Leute sind da still, da können sie auch zuhören.
Ja. Natürlich Humor. Background habe ich auch noch nicht so schön
interpretiert. Aber das hier, Schulz, das war jetzt der Japaner, das war jetzt nicht der Österreicher.
Das ist der Humor, den Sie schätzen. Ja. Jetzt gucken wir aber endlich mal auch auf die Kulinarik nach einer kurzen Pause.
Herr Schulz, wie wäre es denn zum Beispiel mit einem Zucchimono von der Mairübe? Da würde sich eingelegte Mairübe und mit Yuzu marinierter Nashi-Birne verstecken in einem Algen-Miso-Schaum und am Tisch geriebenen, gebeizten Daikon-Rettich.
Ich bin interessiert. Mein Problem ist, es gibt so ein paar Lücken. Da müsste ich immer noch mal nachfragen beim Service. Was genau war das im Mittelteil mit Jugo? geht es oft so?
Das geht oft so, ja. Wenn Sie dann, das war übrigens der Auftakt des veganen Menüs. Finde ich auch gar nicht mal unwichtig, das mal zu betonen. Es gibt immer zwei Menüs im Fine Dining. Ein normales Menü, was aber auch sehr gemüseorientiert ist. Und dann gibt es ein veganes Menü. Und was ich finde hochinteressant ist, die Verteilung auf dem Teller der Zutaten geht immer in Richtung Gemüse und vielleicht auch für viele, die das nicht kennen, ich finde es immer gut, wenn die, ich sag mal in Anführungsstrichen, wenn die Japaner richtig anfangen zu kochen. Also wenn das über Sushi und Sashimi hinausgeht, was man kennt. Und wenn sie dann zum Beispiel so ein Gericht haben, wie Kaisergranat vom Rubata-Grill, was ein Grill ist, der sehr, sehr heiß gemacht werden kann, wo es kurz gegart wird. Und wenn sie dann eine gefüllte Gyoza, also eine Teigtasche mit Garnelen drin, Variation vom Fenchel, wieder Nashi-Birnen-Tatar. Nashi-Birne ist eine ganz eigenartige Frucht, die sieht eigentlich aus wie ein Apfel, schmeckt aber leicht nach Birne und ist knackig und sehr, sehr saftig. Und dann, wenn man dazu dann noch ein Garnelen-Dashi, also diese Brühe aus Alge und Thunfischflocken, wenn man die wirklich darunter hat, das ergibt ein Geschmacksbild, was nicht halb so exotisch ist, wie es einem vorkommt hier im ersten Augenblick. Ich habe gedacht, obwohl hier wenig Kohlenhydrate eine Rolle spielen, also wenn dann überhaupt nur über Reis, dass man das, da ist immer auch, und da sind wir schon beim Anfang der Fusion mit Österreich, es ist immer was Richtiges auf dem Teller. Man hat also nie die europäische Angst, nicht satt zu werden.
Nicht genug zu bekommen. Wir könnten natürlich jetzt lange über diese Interpretationsbedürftigkeit sprechen, dass ich den Service ab und zu mal fragen muss, sag mal, was bedeutet das genau? Herr Gothe hat nun ein Privileg. Ja. Er kann direkt zur Quelle, zum Übersetzer.
Ja, und einer der beiden Chefköche ist Gerhard Bernhauer. Und den habe ich als erstes mal gefragt, sagen Sie mal, wie reagieren die Gäste denn auf die Art der Stilistik?
Ja, es ist schon, man muss sich schon ein bisschen dafür öffnen. Also gutes Beispiel, meine Schwiegereltern sind ja auch öfter da und die haben ab und zu Probleme leider mit der Küche, aber sie sind trotzdem immer sehr zufrieden. Also der Geschmack ist natürlich schon intensiver, keine Kohlenhydrate außer eben Reis. Das ist natürlich gerade in Österreich ein Erdäpfelland. Ja. Ist das schon immer eine Herausforderung, aber ich glaube im Großen und Ganzen treffen wir 90-95% den Geschmack der Gäste und sind darüber sehr zufrieden.
Was aber daran liegen könnte, dass wer sich entscheidet, da reinzugehen, offenbar schon eine gewisse Erwartung mitbringt, dass das nicht nur Kartoffelland-Erwartungen erfüllt.
Und ich meine, das ist ja das Momentum auch in Deutschland. Wenn ich weiß, dass es ein japanisch geprägtes Restaurant ist, dann sollte ich schon eine gewisse Offenheit mitbringen. Und interessant wäre allerdings wirklich auch, was ein japanischer Koch, der hier aber nicht zuständig ist, was der aus einer Kartoffel machen würde. Mhm. Also ich finde es ja wirklich, das gibt es in anderen Ländern auch und ich mache das selber in der eigenen Küche ja auch, dass man irgendwo im Ausland was lernt, wie was gekocht wird und dass man dann trotzdem seinen eigenen Touch damit reinbringt. Das kann ja, wenn man bei der Produktqualität bleibt und auch bei der Sorgfalt, durchaus auch interessante Kombinationen mit sich bringen. Und wenn ich mal ein so ein Beispiel, wenn Sie eine Aubergine, kennen wir ja auch, und wenn Sie ein Püree aus Aubergine mit Miso verfeinert haben, das stellen Sie ja zum ersten Mal gar nicht fest. Sie sehen ja das Püree und dann probieren Sie das, schmecken die Aubergine und wundern sich das dann darüber, dass die anders cremig ist, als wenn Sie es zum Beispiel mit Butter oder mit Olivenöl verfeinert hätten. Aber es ist nicht fremd. Es bleibt ein Auberginenmus und wenn man auf dem...
Das ist die japanische Küche in Österreich.
Auf dem. Und dann ist es natürlich, weil es ja eine explizite Fusionsküche ist, dann hat der Bernhauer natürlich immer wieder Gelegenheit, auch den österreichischen Akzent zu verstärken.
Unser Motto ist ja, Wien trifft Tokio. Und dementsprechend probieren wir schon die Wiener Küche, österreichische Küche in ihrer Schwere natürlich, aber mit den japanischen Akzenten einfach leicht zu machen. Ja, und das bedeutet halt, dass wir hatten eine Zeit lang zum Beispiel einen japanischen Krammelknödel. Ja, das ist ein ganz klassisches Gericht in Österreich oder in Wien vor allem. Und wir haben das halt mit Miso angereichert und mit diversen anderen Algen und so. Und das hat es dann eigentlich sehr spannend gemacht und den Leuten hat das sehr gut geschmeckt. Die Krammeln waren auch drinnen natürlich. Das waren österreichische Krammeln. Da haben wir wieder das österreichische Produkt, aber dann mit der japanischen Miso-Paste. Und so hat die Fusion stattgefunden und ist wirklich sehr gut angekommen. Auch ein sehr traditionelles Gericht ist das Sukiyaki. Das hat ungefähr den Stellenwert wie bei unseren Schweinsbraten. Ist natürlich ein ganz anderes Gericht, aber von der Idee. Da benutzen wir schon auch regionales Fleisch und wird dann halt eben im japanischen traditionellen Stil zubereitet. Das Fleisch wird ganz dünn geschnitten, wird dann in einer Sukiyaki-Soße, das ist eine Sojapräparation mit Dashi, wird das dann ganz leicht durchgezogen und das kommt auf einem Reisbett und mit viel Gemüse und ist sehr stimmig.
So, Da müssen wir zwei Dinge noch nachkarten. Ich wusste nicht sofort, was Grammeln sind. Das sind, glaube ich, so Speckrieben. Mhm. Und das Dashi werden wir gleich nochmal genauer erklärt bekommen. Aber ist ja interessant. Das kommt auf der einen Seite mal vom Grammelknödel, also vom österreichischen Begriff. Und dann hören wir ein Schweinsgericht. Das kommt vom Japanischen.
Auch da muss man immer dazu sagen, in Japan in den Ramensuppen wird unheimlich viel Schweinefleisch gegessen. Mhm. Also es wird auch viel Hühnchen gegessen. Es gibt auch sowas wie eine Art Schnitzel in Japan. Das sind ja alles Dinge, von denen wir hier relativ wenig wissen, leider, kann man sagen. Und wenn Sie mal auch dann denken, wir kriegen ja im Supermarkt hier Wasabi, also in der Tube.
Das ist das, wovon die meisten Menschen weinen müssen. Ja.
Und dann denken wir, das wäre Wasabi. Wenn Sie mal drauf gucken, ist der Wasabi-Anteil in der Tube 2%. Und hier natürlich, weil die Qualität der Produkte wirklich unfassbar hoch ist, hoch angesiedelt ist, hier wird der Wasabi frisch gerieben. Und dann sehen Sie, dass er ganz hellgrün ist. Mhm. Und dann sehen Sie auch, dann schmecken Sie auch, dass der anders ist als Meerrettich. Das ist schlicht, die sind zwar verwandt, aber es ist nicht dasselbe. Der Meerrettich zieht ja mehr, wenn Sie was mal vergleichen, ich mag es aber auch in Österreich vor allen Dingen, zum gekochten Rindfleisch, der zieht nach hinten raus. Und der geht dann mehr auch auf die kleinen Leitungen, die in den Tränenkanal der Augen schon mal reingehen können. Das macht Wasabi nicht. Wasabi kommt am Anfang etwas intensiver. Und geht aber nach hinten leichter und ich finde auch ein bisschen eleganter hinten raus. Und es hat überhaupt nicht diesen Wuchteffekt von den Cremes, die hier auch in japanischen Restaurants serviert werden. Und da wird halt auf eine Art gekocht, die wirklich unterschiedlich ist.
Also ganz entscheidend ist natürlich Tadashi. Da ist eben dieses Kombo, das ist eine Alge, ja, die auch in jeder Qualitätsstufe zur Verfügung gestellt wird oder die man beziehen kann. Und ich glaube, wir haben ziemlich das beste Produkt, was es gibt. Ja. Und dementsprechend benutzen wir halt dann eben Shiitake-Pilze, Kombu, Nori-Blätter. Das ist das, was zum Beispiel bei den Maki-Rollen, dieses schwarze Blatt außenrum. Ja. Und da haben wir Gott sei Dank wirklich das Glück, die besten Produkte zu bekommen. Direkt aus Japan oder wir haben auch natürlich spezielle Händler in Wien, wo wir diese Sachen bekommen. Und so kann man dann mit dem arbeiten.
Dashi ist die Brühe, die im Grunde das Fundament bildet.
Welch schnödes Wort.
Ich wollte eine Brücke bauen.
Ja, und wenn Sie dann die Kombu-Alge sehen, die getrocknete, dann fragen Sie sich sowieso, wie das ganze Geschmack erzeugen soll. Das ist ja im Grunde ist es ja ein dünnes schwarzes Brett, was auch so einen leichten weißen Film oben drauf hat, der ganz wichtig ist für die geschmackliche Entwicklung.
Manchmal sieht es aus wie ein Glanz, finde ich.
Und es ist eben zuständig für das berühmte Umami, was ja auch keiner
richtig... Endlich fällt das Wort, wir haben seit einer halben Stunde über japanische Küche geredet. Endlich sagt einer Umami.
Ja, und das und der Dashi entsteht dadurch, dass man eben zum Beispiel da gibt es aber auch unterschiedliche Theorien, auch unter den Japanern, dass man diese Alge entweder vorher wässert und dann einfach nur kurz unter die 100 Grad bringt, aber dann rausnimmt, weil es sonst bitter werden könnte und würde, dann gibt es wie beim Tee ersten und zweiten Aufguss. Und dann, damit aus diesem, sagen wir jetzt mal Sud, Dashi wird, kommen getrocknete Thunfische oder Bonito-Flocken dazu. Und dann ist wieder die Frage, bleiben die 2 Minuten drin oder 1 Minute? Und das ist dann für das Geschick des Kochs. Und dann auch, wie fischig es hinterher schmecken wird. Mhm. Und da haben Sie mal so Hinweise. Und das alles spielt natürlich untergründig und hintergründig eine Rolle. Und Sie merken, dass ich jetzt besser abschwenke davon. Es ist ein begeisterndes Erlebnis und auch eine sehr große kulinarische Horizonterweiterung.
Aber hören Sie auch dieses ganz leise Klingeln im Hintergrund. Das ist die Kasse.
Das ist ja die Kasse.
Wir sind bis jetzt nur im Fine Dining.
Ja, dann gehen wir
hoffe, dass die Brasserie ähnliche Qualität hat, aber zu etwas erschwinglicheren Kursen.
Wir nennen das preiswert. Geld wird man immer noch los, Sie haben das ja schon genannt.
Aber die Qualität stimmt da auch.
Und hier können Sie mal was lernen. Man sagt ja immer so, ja, Sushi, Sashimi kenne ich und so. Ne? Und auch hier können Sie mal wieder was lernen über traditionell japanische Sushi und Sashimi.
Wir bieten ja eigentlich sehr traditionelles Sushi an. Und das kann man entweder wählen, ganz klar, also ohne Sojasauce. Oder, das heißt bei uns Contemporary Sushi, die sind dann praktisch so fertig gemacht, dass der Gast sie nur mehr in den Mund stecken muss. Und dementsprechend werden dann diese ganzen Soßen, diese Vielfalt der Soßen, die wir auch im Haus selber produzieren. Also so ist es ja nicht, aber eben diese ganze Bonzo und so weiter, das wird alles bei uns produziert. Und das wird dann praktisch also als Topping, als Endfinish bei den ganzen Nigiris und wie auch immer wird das dann eingesetzt. Das ist dann die bisschen modernere Geschichte. Traditionell ist das Pure, also auch dieses, wir haben das Glück gehabt, dass wir in Tokio eine Woche verweilen haben dürfen. Und da ist an und für sich schon so auch, dass die Nigiris, also das sind diese Reisbällchen mit dem rohen Fisch oben drauf, dass die schon so fertig gemacht werden, also auch mit einem Sojalack oder einer sehr alten, fassgereiften Sojasauce. Und dass die dann praktisch fertig zum Gas kommen und dass man gar nichts mehr machen muss. Man darf ja auch zum Beispiel den Reis nicht in die Sojasauce eintauchen. Also es darf maximal der Fisch eingetaucht werden und am besten ist natürlich, wenn man gar nichts machen muss.
Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Ich war ja schon stolz darauf, hier mal von jemandem gehört zu haben, wenn wir da immer rumtüdeln mit den Stäbchen. Die viele Japanerinnen und Japaner essen einfach mit der Hand ihre Sushi.
Natürlich. Ja, ich bin ja auch so ein Stäbchenspezialist, weil ich nicht so oft asiatisch essen gehe. Es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, die wickeln sich um meine Finger und es geht gar nichts. Und es gibt Tage, da denke ich, ich bin in Japan geboren. Mhm. Aber Sushi mit einem Stäbchen hinzukriegen und die dann noch abzubeißen und dann den Rest immer noch zwischen den Stäbchen zu haben. Ich habe gute Finger und ich wasche meine Hände auch, bevor ich ins Lokal gehe.
Das hier hat der Gute mitgebracht, falls Sie sagen, nee, ich fahre jetzt nicht 12 Stunden von Münster mit dem Nachtzug nach Wien. Ich gucke mir das erstmal aus der Ferne an. Das ist ganz toll. Ja. Wir haben jetzt sehr lange Gerhard Bernauer gehört und deshalb ist er auch nicht drin in diesem Buch.
Das ist aber sein Kollege.
Joji Hattori hat sich Alois Treint an seine Seite geholt.
Die beiden arbeiten zusammen in der Küche.
Also The Art of Shiki heißt das Buch zum Restaurant. Im Grunde kostet allerdings auch stramme 45 Euro.
Ja, wir haben da was gespart und bald ist Weihnachten.
Schönes Ding mit so einer Lackauflage, wunderschöner Food Photography, schöne Rezepte, wie ich durchblättern konnte. Also und, einladend.
Und es ist erstmal ist es quasi eine Zusammenfassung von dem, was wir gerade auch hier versucht haben, als schöne Geschichte zu erzählen. Und was der Nutzen dieses Buches, abgesehen davon, dass es auch ein schönes Geschenk wäre, ist der, dass Joji Hattori, dass er seine Botschaften, also dass wir wirklich auch mitkriegen sollen, vielleicht auch lernen sollen, wie japanische Küche, was das ausmacht, dass das in dem Buch fortgesetzt wird. Es gibt ein Riesenglossar, es gibt sehr viele Erklärungen. Es ist ein schönes Buch und es würde auch, denke ich, durchaus dazu reizen, mal Dinge auszuprobieren und nachzukochen oder mal wieder japanisch oder fusioniert essen zu gehen. Und ich weiß nur, wir haben ja damals auch das das Tian, das vegetarische Restaurant hier hochgelobt. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich nächstes Mal nach Wien fahre, dass ich doppelt sparen muss, weil ich in beide wieder gehen möchte.
Verstehe. Wir haben jetzt so viel über das Essen geredet.
Ja.
Wie wär's mit Trinken?
Gerne.
Machen wir gleich. Fällt wieder mal auf, wie politisch alles in Butter sein kann. Es passt einfach nicht zu einer kulinarischen Weltsicht, Nationalist zu sein oder Nationalistin oder Chauvinist. Sonst würde sowas gar nicht funktionieren, was wir hier beschreiben. Ein Mensch aus Tokio, der in Österreich super gute Küche pflegt, mit einem Sinn für beide Traditionen. Diese Sendung hat auch schon, gerade was alkoholische Getränke anging, Brücken gebaut, kreuz und quer über die Welt. Wir hatten schon Port aus Deutschland, wir hatten Gin natürlich aus allen Ecken der Welt, aus Berlin zum Beispiel, Wermut aus Hamburg und das waren alles ja so Importideen. Whisky, das ist immer noch der Knaller, an dem ich nicht vorbeikomme, von der Schwäbischen Alb und so weiter. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie Crossover in Wien aussieht bei alkoholischen Getränken.
Jetzt kommt der Knüller. Hm? Jetzt kommt Sake aus Wien. Und das ist ernst gemeint. Das ist ein nein, nein, noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Sie werden erst ja langsam hingeführt, Herr Schulz. Mhm.
Das darf ich aber beschreiben.
Auf den Wiener Sake kommen wir gleich. Also ja. Der ist tatsächlich ein Wiener angefangen hat, in Wien nach traditionellem japanischen Sake-Handwerk Sake zu brauen.
Und wir zwei haben erst gedacht, ja, wie mutig. Null Ahnung, aber große Begeisterung nach einem längeren Aufenthalt in einem Restaurant, das großartigen Sake hat, er gesagt, mach ich auch mal selbst. Er hat sich dann richtig angestrengt. Ne?
Warum das funktioniert, da kommen wir gleich nochmal detailliert dazu. Jetzt mit dem Ranführen war ja ernst gemeint. Aus meiner Sicht, aus der langjährigen Erfahrung, mit der ich auch Menschen beobachte, wenn sie Dinge probieren, die sie nicht kennen, habe ich geschlossen, es gibt zwei Dinge. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sowas sagt, aber ich traue mich dann doch mit, was die Deutschen meiner Ansicht nach nie verstehen werden. Also bei Essen ist es ganz klar Risotto. Den verstehen die in diesem Leben, glaube ich, nicht mehr, die Deutschen. Was sind die?
Obwohl wir das schöne Wort schlotzig dafür haben.
Grandios, ja, da geht es ja schon los.
Und das andere?
Das andere ist ein Getränk namens Sake.
Das geht mir genau so. Also ich hatte mehrere Gelegenheiten und zwar auch nicht nur in der Bude um die Ecke.
So, und deswegen habe ich gedacht, bevor ich
Ihnen... Was ist das? Was soll das? Was will
ich,
mir das?
Ja, deswegen. Ich war ja am Überlegen, ob ich Ihnen überhaupt was zu probieren geben soll von dem Fläschchen Wiener Sake, was ich aus Wien mitgebracht und für mich gerettet habe.
Gerade wie ein...
Und da habe ich gedacht, so jetzt, ich bin natürlich auch immer daran interessiert, dass auch Sie eine kulinarische Bewusstseinserweiterung hier erfahren.
Sie sehen schon wieder meine schrundigen Knie. Ich liege vor Ihnen.
Deswegen habe ich Ihnen jetzt mal einen normalen, einen Alltags-Sake der japanischen Firma Choya.
Das Etikett kenne ich.
Ne, das ist auch einer, der die exportieren sehr
Steht
viel.
Steht auf jeder Theke in Düsseldorf.
Und das ist aber schon die gehobene Kategorie, heißt Junmai. Das heißt, das sind ist eine von vier oder fünf Qualitätskategorien.
Ach, kein Namagenshu?
Nein, ich wollte sie nicht überfordern. Jedenfalls, das heißt im Wesentlichen erstmal, dass beim Brauen, beim Sake nennt man das Brauen.
Brauen?
Ja, auch wenn immer Reiswein da draufsteht, aber es wird gebraut und nicht gekeltert. Und das Junmai bedeutet, dass kein Alkohol zugesetzt werden kann, um bestimmte Prozesse während des Brauprozesses zu erreichen oder zu beschleunigen.
Sondern das macht die Natur freiwillig?
Das kommt aus der Gärung, aus dem Reis.
Ach, und
so, jetzt probieren Sie mal.
Da geht es nämlich los, die Reisgrundlage ist es.
So, jetzt probieren Sie mal.
Da ist wieder diese Nase, wo ich so denke, eigentümlicher Ton, so wie ein Naturwein. Eine Farbe wie ein Wodka, der ein bisschen getönt hat.
Hat aber nur 14%.
Mhm.
So.
Ja. Also wie gesagt, ich verstehe die Idee nicht. Warum ist das in der Mitte so adstringierend, eher streng, herb und drumherum dann doch so ein bisschen lieblich? Das sind für mich so getrennte Wahrnehmungen.
Also da haben Sie schon ein paar Aspekte genannt, warum Sake so interessant ist als Getränk. Es hat ja nun überhaupt von einem Aromatik her mit nichts was zu tun.
Das stimmt.
Was bei uns in Europa getrunken
aber
wird.
Aber das kommt so in Segmenten wie ein Setzkästchen. Auf der einen Seite das eine Segment und in der Mitte halt das Herbe. Das kenne ich anders.
Ja, und warum fremdeln Sie?
Weil ich halt sehr froh bin, wenn deutsche Winzer es hinkriegen, dass ihre Weine so auf einen Schlag ihre ganze Komplexität in mein Wahrnehmungssystem speisen.
Okay, dann bleiben wir beim Sake. Und ich kann Ihnen sagen, auch wenn wir hier nichts zu essen haben, dass Sake sich, ich würde mal sagen, doch im Grunde genommen besser ans Essen anschmiegt als Weine.
Ich kann mir den schön essen, meinen Sie?
Weil Sie können sich dann auch, er passt sich einfach besser an, weil natürlich die Säure ist nicht ausgeprägt. Man muss sich mit einem Sake etwas langsamer, etwas intensiver geschmacklich beschäftigen, weil der nicht sofort dahergepoltert kommt, sondern wie Sie schon gesagt haben, plötzlich denkt man, ui, und ist jetzt 2 Minuten her, guck mal, und der schmeckt immer noch nach was.
Er hat zumindest keinen bösen Ton hinten
raus. Und hier sind wir im Normalpreisbereich, also die Flasche kostet ungefähr 15, 18 Euro. Und ich finde, das ist ein schöner Prototyp von einem Sake, der auch in Japan im Alltag
ist. Ich bin immer noch ein bisschen neugierig und bin offen. Viele, die sagen, Leute, vergesst mir bitte nicht, welche Wasserqualität ihr habt, wenn zum Beispiel zu viel Eisen drin ist.
Matthias Schweger, der Mann, der den Wiener Sake braut, hat gesagt, das ist schon mal top. Und das Zweite ist, er wusste, dass der Reis für den Sake zwar ein anderer ist, als der normalerweise gegessen wird, aber er wusste auch, dass die italienischen Reissorten das erfüllen können.
Und da haben wir ja quasi auch regional Reis in Italien, wo ich mir dann gedacht habe, ob das gehen wird mit dem Sake. Und durch Zufall bin ich dann darauf gestoßen, dass die italienischen Risotto-Reissorten, also Arborio und Cannaroli, dass die eigentlich aus Japan stammen. Das sind japanische Reissorten und die sind irgendwie im 16. Jahrhundert auf verschlungenen Wegen irgendwie nach Italien gekommen. Und wenn man sich dann den Risotto-Reis anschaut, dann sieht man schon, ja, den muss man halt so rühren, weil er mehr Stärke hat und vielleicht war der eigentlich gar nie richtig zum Essen gedacht. Ja. Aber jedenfalls, ich habe dann so Probebrauungen gemacht bei mir zu Hause, also in Badezimmer und Küche, so 7 Liter in Laborgröße und diese Reissorten ausprobiert und da hat sich ziemlich schnell gezeigt, okay, das funktioniert. Also da kommt was raus, was nicht nur was man trinken kann, sondern was echt spannend ist. Das war dann der Startschuss.
Und wenn Sie zum Beispiel das Buch, das wir gerade erwähnt haben, durchblättern, nur im Sake-Kapitel, werden Sie erleben, dass zum Beispiel der Poliergrad des Reises dann auch eine Wirkung hat für den Sake, der am Ende dabei rauskommt. Wollen Sie uns gleich weiterführen? Sie haben ja die Prozessschritte alle verfolgt. Ja,
und dann fahren Sie in den Bezirk, wo er seinen Braukeller hat. Es ist ziemlich unromantisch, es sind ziemlich viele Edelstahlbehälter, es liegen ziemlich viele Säcke mit Reis rum. Es riecht, finde ich, sehr schön, weil ich finde, dass Fermentationsaromen in dem Stadium insgesamt sehr schön sind. Und wenn man ihn dann fragt, er redet auch gern darüber, wie er es macht. Also er macht da kein großes Geheimnis draus, aber am Anfang steht natürlich die Behandlung des Reises.
Ganz kurz, eins noch vorneweg, es wird gleich ein Begriff fallen, der heißt Koji, können wir gleich noch erklären.
Der allererste Schritt ist mal, der Reis wird gewaschen. Ja, das machen wir hier händisch. Wir zerlegen alles in 10 Kilo Portionen, so dass man das ganz ohne Maschinenkraft oder irgendwas alles bewegen kann. Also der wird gewaschen und eingeweicht. Das ist mal der erste Schritt. Und dann am nächsten Tag wird er gedämpft. Da kommt er in einen großen Reisdämpfer hinein. Und dann wird er ausgekühlt und ein Teil davon wird verwendet einfach als gedämpfter Reis. Und ein anderer Teil davon, aus dem wird der sogenannte Koji-Reis gemacht. Und da sind wir jetzt dann bei den Gärhilfen. Also wir haben zwei Gärhilfen in diesem Gärprozess. Das eine ist eine Hefe, eine japanische Sake-Hefe. Und das andere ist dieser ominöse Koji. Das sind Sporen, die in dem Fall auf den warmen, gedämpften Reis aufgestreut werden. Dann kommt er in einen warmen, temperatur- und feuchtigkeitsregulierten Raum für 48 Stunden. Und dann wächst sozusagen ein Myzel auf dem Reis. Koji, muss ich dazu sagen, wird nicht nur beim Sake in der Fermentation verwendet, sondern auch im ganzen asiatischen Raum zum Miso machen, zum Sojasauce machen und so weiter, aber halt dann mit anderen Sorten auch von Koji.
Was wäre die Welt ohne den schönen Schimmel?
Ja, und es sind halt Sporen und es sieht auch eigenartig aus, wenn man das mal in diesem Prozess sieht. Es ist so ein bisschen wie lockere Watte, wenn das zwischen dem Reis liegt. Und dieser Prozess ist übrigens, man kann einen Sake eh nicht mit Wein vergleichen, aber der ist viel komplexer und viel aufwendiger beim Sake als beim Wein.
Es beginnt mit einem Starter, sozusagen wie in einer Mutter, Motto heißt es auf Japanisch. Das sind 60 Kilo Koji-Reis, 80 Liter Wasser, Hefe und die werden mal zwei Wochen lang vergärt. Kalt und heiß, da kommt eine Wärmeflasche rein jeden Tag, eine heiße und die ganze Zeit wird es wieder runtergekühlt. Also da kriegt jetzt die Hefe und der ganze Starter kriegt jetzt im besten Sinne des Wortes kalt warm, ja, zwei Wochen lang. Und dann übersiedelt das in den großen Hauptmaischetank Moromi. Und dort wird es dann dreimal noch gefüttert, auch wieder mit Wasser, Koji und normalem Reis und bis es halt die Füllhöhe erreicht. Ja.
Dieser Sake ist übrigens die zweite Abfüllung von vieren inzwischen, die er gemacht hat.
Also entweder ich habe gerade ein Bekehrungserlebnis oder dieser Sake ist definitiv aus einer anderen Liga, denn der zum Beispiel greift von vornherein breiter im Aromenspektrum an als der andere.
Er ist für uns, er ist nicht so... Fremd ist jetzt nicht der richtige Ausdruck.
Nicht aber so gespreizt.
Er ist voluminöser. Ja. Er hat auch 3% mehr Alkohol. Vielleicht ist es das, was sie beschwingt. Und er ist untypisch für japanische Sake. Er hat eine Polierrate von 90%. Das heißt, normalerweise fangen japanische Sake so bei 70% und gehen dann runter. Das heißt, die fehlende Prozentzahl ist die wegpoliert ist. Und bei ihm ist fast der ganze Reis drin. Also nur 10% des Reiskorns sind wegpoliert, was auch diesen kräftigeren Geschmack ausmacht. Und seine Expertise, die er bei der Daimon Brauerei in einem Crashkurs Sake in Japan selbst gelernt hat, ist natürlich dann, wann sagt er, so, jetzt ist Schluss mit dem Gären.
Der genaue Zeitpunkt des Pressens, wo durch den Pressvorgang eigentlich auch der Gärvorgang gestoppt wird, der wird bestimmt, indem man ständig misst. Also wir messen Zuckergehalt und spezifisches Gewicht und dann kann man so eine Kurve zeichnen, wo man sieht, okay, so ist der Braufortschritt und sozusagen der Braumeister entscheidet, wann genau gepresst wird, weil dadurch wird auch bestimmt im Grunde genommen der Zuckergehalt und der Alkoholgehalt. Und man kann dann auch sagen, da kann man auch bestimmen, wenn man sagt, man will es ein bisschen süßer oder ein bisschen trockener, das kann man durch den Zeitpunkt des Pressens bestimmen und das ändert sich, da geht es dann ganz rasant, also da kann es um Stunden gehen. Ja, und das ist sozusagen in einem gewissen Sinn der heikelste Moment zu sagen, wann pressen wir. Und das Pressen ist dann so, da wird die Maische in Presssäcke gepumpt und dann werden diese Presssäcke in einem zweiten Tank gestapelt und dann eigentlich hauptsächlich durch Eigengewicht wird der Sake rausgedrückt. Und das ist aber auch ein ganz langsamer Prozess, das geht über 3 Tage. dann werden auch die Säcke dann auch mal umsortiert und so weiter. Und dann, das ist jetzt dann fast der fertige Sake, der kommt noch in einen Klärtank, wo er eine Woche steht und sich einfach die Festteilchen absenken, sedimentieren und dann wird es nochmal rausgepumpt und dann ist er fertig für die Flasche.
Jetzt weiß ich, warum es ein aufwendiger Prozess ist. Und jetzt werde ich auch erst richtig gewahr. Wir reden zwar über eine Frucht einer Pflanze, aber es fehlen natürlich die typischen Weinfrucht-Aromanoten in dieser klaren Ausprägung, wie wir sie kennen von Weißwein in Europa.
Aber Rotwein. Ich hoffe, Sie haben trotzdem zwischen dieser Reisaromatik, die ja auch da drin ist, der schmeckt ja nach Reis. Mhm. Und dann haben Sie aber auch gemerkt, dass da Birne mitschwingt.
Ich hätte es etwas Duftiges genannt, das ich an gutem Reis so mag. Ja.
Und wissen Sie, was ich an dem so großartig finde, ist, ich habe ihn ja im Shiki probiert, dadurch bin ich ja überhaupt nur drauf gekommen. Der würde auch nicht zu allen japanischen Spezialitäten passen, weil er eher schon kräftig ist. Mhm. Der wurde, ich habe natürlich die Sake-Begleitung beim Menü genommen, wurde als Vierter serviert zu einer eher in Anführungsstrichen deftigeren Variante. Und was ich an dem finde, nicht filtriert, nicht hinterher im Alkohol runterverdünnt, was auch ganz normal bei Sake ist. Und der hat das praktisch als Getränk, was das Shiki als Restaurant hat. Es ist ein Fusionsgetränk. Es ist ein Wiener, der einen japanischen Sake nach deren Handwerk macht. Und das Gleiche, was eben auch im Restaurant auf dem Teller passiert. Und ich habe ihn auch gefragt, Matthias Schweger, wie sehr japanisch sein Sake denn eigentlich ist.
Es gibt einen Spruch in Japan, ein guter Sake soll das Gespräch nicht stören. Also was damit gemeint ist, dass man sagt, boah, Mensch, gut oder was. Ja? Also, und das zeigt ein bisschen, was so die japanische Philosophie ist. Die wollen eine ganz feine, dezente Geschmacksrichtung. Also unser Sake ist jetzt sicher für viele Japaner ein sehr lauter Sake, ein voller Sake. Ja? Also ich glaube, das ist sicher einer der Hauptunterschiede. Und wir sind auch ein sehr, sehr robust, also das heißt, wir haben viel Säure, wir haben viel Süße, viel Geschmack. Was für uns ein großer Vorteil ist, weil das heißt, der Sake reift auch schön, also der ist lagerfähig und der wird auch über Jahre sich schön weiterentwickeln. Und wir haben unser erste Batch, die wir im Dezember gepresst haben, die also jetzt schon bald 7 Monate alt ist. Und da sagt man so, 6 Monate ist ein Knackpunkt, wo man sieht, geht das in die richtige Richtung. Und ich sage, ja, definitiv.
So,
ja,
jetzt
würde ich auch sagen, definitiv.
Wie so oft am Ende, auch wenn ich Sie damit nerve, wir waren jetzt gerade bei Joya, dem weit verbreiteten Sake in Deutschland, so 15, 16, 17, 18 Euro. Wo landen wir jetzt mit diesem? Und wie heißt der nochmal?
Bei 36 und es ist Sake Wien, Kura, ist die Firma, die ihn herstellt. Und also ich würde dann sagen, okay, dann trinke ich lieber ein bisschen weniger und nehme den. Er ist großartig.
Sie haben mich erreicht mit diesem Sake. Prost.
Sie wollten noch was nachhaben.
Nö, ich will erstmal.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das machen darf mit Sake.
Für diese Fern-Südost-Reise nach Wien.
Ich bin Helmut Gothe.
Ich bin Uwe Schulz und trinke jetzt einen.
WDR 5